Wisst ihr, was der ganz große Vorteil ist, wenn man sich so ganz spontan entschließt, einen Predigtdienst zu übernehmen? Man hat nur wenig Zeit der Vorbereitung und man ist nicht ganz nervös zu Hause die ganze Zeit immer wieder und denkt, oh, ob das alles so richtig ist. Ja, jetzt ist es nun mal so, ich stehe hier, also geht's los. Aber es ist ja nicht so ganz, dass ich total unvorbereitet wäre. Es gibt ein paar Dinge, da habe ich mir schon länger Gedanken zugemacht, wo ich schon als mal überlegt habe, na, das kann man doch mal irgendwie eine Predigt packen und das würde ich euch gerne mal mitteilen oder mitgeben. Und wir hatten im Teentreff vor einiger Zeit eine Bibelarbeit gehabt und die habe ich gestern Abend noch mal ein bisschen umgeschrieben und so, dass es im Prinzip ja vielleicht einer Predigt ähnlich wird, aber das Ganze wird nicht so eine Frontalpredigt sein, sondern ich möchte schon, dass sie auch ein bisschen mitmacht. Hast du umgeschaltet? Nee, das ist jetzt HDMI 2, das müsste HDMI 1 sein. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Die schauen wir uns mal an. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Eines der Stefan. Ja. Der Andi, Edgar, Gerhard beim Ausschachten mit der Hildi in der Hand, eine Schubkarre. Es ist ja noch nicht so lange her und das Ergebnis sehen wir immer wieder, wenn wir unten in den Räumen sind. Und ich finde nach wie vor, dass es eine ganz, ganz tolle Aktion gewesen ist, wofür die wir echt auch im Nachgang immer wieder auch dankbar sein für können. Und wir sehen da auf dem einen Bild einen Edgar, der die Schubkarre füllt. Und was ist denn mit diesen Schubkarren, als die unten in der Krypta voll waren? Was haben wir denn damit gemacht? Wo sind wir denn damit hingefahren? Naja, gut, wir sind mit der Schubkarre nicht zu so uns gefahren.
Nee, auf den Hänger.
Auf den Hänger, also quasi sowas hier. Hm? Auf den Hänger. Ja, das war ja erstmal die richtige Antwort. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Tonnen an Gewicht auf einem Hänger waren, aber ich denke, eine Tonne reicht nicht, oder? Was schätzt ihr? Es war viel. Ja? Und jetzt die ultimative Frage an euch. Mit welchem Auto haben wir diesen 1,5 Tonnen, vielleicht sogar 2 Tonnen schweren Anhänger fortbewegt? Ebertsheim Q7 oder was? Also quasi damit. Eine Zilber, aber blau. Aber jetzt will ich euch mal was fragen. Warum denn Ebi sein Auto? Ich meine, Conny, hast du nicht auch eine Anhängerkupplung bei dir dran? Oder hattest du mal? Aber Annette, du hattest in deinem Polo, glaube ich, mal eine Anhängerkupplung. Gell? Hätte man doch dann auch ziehen können, oder? Wer hat denn alles eine Anhängerkupplung an seinem Auto? Gerhard, hier.
Kann ich mal kurz was
finden? Nö. Ja gut, aber jetzt mal ehrlich die Frage, warum ein Ebi sein Auto und nicht irgendein anderes? Es gibt ja mehr Autos mit Anhängerkupplung. Hat die meisten Power. Ein großes Auto, schweres Teil, Allrad, da steht noch MTM drauf, wahrscheinlich jenseits der 400 PS, was weiß ich. Man hat irgendwie die Erwartung gehabt, dass Ebi diesen Hänger zieht, oder? Mal ganz ehrlich. Es war einfach so. Vielleicht liegt das daran, tatsächlich, weil das Auto viel PS hat, weil man es vielleicht wusste. Vielleicht liegt es auch daran, weil Ebi fast blind diesen Anhänger fahren kann, sogar rückwärts. Das ist nie diskutiert worden, wer diesen Anhänger zieht. Es war halt so. Und vermutlich hätte Ebi sich das auch nicht nehmen lassen, oder Jutta? Vermutlich. Ja, ich denke auch. Aber dieser Punkt, die Erwartung, die Erwartungshaltung, da möchte ich ein bisschen näher drauf eingehen. Das möchte ich etwas vertiefen. Wie ich eben schon gesagt hatte, im Teamtreff hatte ich im Rahmen der Bibelarbeit folgende Fragen gestellt und ich möchte euch einladen, auch eure Erwartungen jeweils zu nennen. Die erste Frage ist, was erwartet ihr von einem Fußballspieler von einem Stürmer. Was habt ihr für Erwartungen? Tore schießen. Gibt es noch andere Erwartungen? Schnelles Tor. Nee. Rennt. Heute Morgen bei meiner alltäglichen, wo ich unser Bad mal aufgesucht habe, lese ich immer so traditionell die Bild-Zeitung. Man kann über die Bild-Zeitung sagen, was man will, aber der Sportteil, der ist einfach genial. Und da stand ein Artikel drin, den ich mal vorlesen möchte. Erste Meisteransage von Haaland. Das ist übrigens der neue Dortmund-Spieler. 55 Tore, 15 davon in den letzten drei Spielen, die alle gewonnen wurden. Beim BVB brummt seit dem Rückrundenstart der Meistermotor. Und Erling Haaland, 19 Jahre alt, ist der Treibstoff. Nach drei Toren in Augsburg und zwei gegen Köln trifft der Norweger beim 5:0 gegen Union zweimal in der 18. und 76. Minute. Und holt dazu einen Reus-Elfmeter raus. Er ist jetzt der erste Bundesligaspieler, der in seinen ersten drei Partien 7-mal trifft. Manager Michael Zorc, das kann man sich nicht besser vorstellen. Erling macht das hervorragend. Seine Aufgabe ist das Tore schießen und das sieht man mit jeder Faser seines Körpers. Außergewöhnlich, er soll so weitermachen. Dortmund hat einen Fußballspieler gekauft, einen Stürmer. Und die Erwartung des Stürmers war es nicht, dass er die Bälle aufpumpt und vielleicht mit Fett einreibt. Nein, die Erwartungshaltung von ihm war und ist, dass er Tore schießt. Und das hat er jetzt bewiesen. Was haltet ihr von einem Torhüter? So wie er hier vielleicht, der das Tor festhält, weil es sonst umfällt? Oder was ist die Aufgabe eines Torhüters? Oder was ist eure Erwartung an einen Torhüter? Dass er die Bälle hält. Ja, sehe ich genauso, dass er die Bälle hält. Wäre ja schlimm, wenn das nicht könnte, gell? Dann könnte man sich das auch sparen. Was erwartet ihr von einem Lehrer? Dass der viel weiß. Und was habe ich davon, dass der viel weiß? Gute Pädagogik. Bei sich? Was erwartet ihr von einem Lehrer? Ich formuliere es mal um, dass er den Schülern etwas beibringt. Ja. Es gibt ja so Rahmenlehrpläne, vielleicht auch noch ein bisschen sinnvollere Dinge, aber erstmal, der Lehrer soll Wissen vermitteln und den Schülern etwas beibringen. Und was erwartet ihr von einem Vater? Ich habe jetzt kein besseres Bild gefunden. Was ist eure Erwartung an einen Vater? Wollen wir es mal etwas verkürzen, dass er seine Kinder liebt. Und das Ergebnis kann ja dann auch Strenge sein. Ja? Geht ihr da mit überein? Ich denke, die Gedanken, die jetzt von euch auch so gekommen sind, das sind alles Erwartungen zu den jeweiligen Personen und das passt auch. Was denkt ihr, würde der Apostel Petrus auf die Frage antworten, was man von einem Christen erwarten kann? Ich kann nicht auswendig lernen. Noch weitere Gedanken? Ich habe es mal etwas verkürzt und habe einfach mal gesagt, wenn Petrus auf diese Frage antworten sollte, würde er, glaube ich, oder hätte er gesagt, dass der Christ Gutes tun soll. Und die Bibel hat zu dem Thema Gutes tun einiges zu sagen. Und ich möchte mit euch hierzu gerne den ersten Petrusbrief etwas genauer anschauen. Anderen Gutes tun ist cool. Es entspricht dem, wie Gott ist. Morgens bis zum Abend tut der Schöpfer den Menschen Gutes. Und das sind alles Dinge, für die wir dankbar sein können. Und am Mittwoch in der Bibelstunde haben wir ja auch genauso diesem Thema Dankbarkeit. Wofür können wir dankbar sein, gesprochen. Es gab ein paar Leute, die haben vorgelesen, wofür die dankbar sind. Ich hatte beispielsweise gesagt, dass ich gar nicht so gedacht habe, dieses, was ich vielleicht als selbstverständlich empfinde, dass ich gut schlafen kann. Ich kann echt immer und überall schlafen, egal welche Uhrzeit. Ja. Und die Julia, die wacht momentan, keine Ahnung, um 3 auf und dann nochmal um 4 auf. Das Problem habe ich nicht. Dafür kann ich eigentlich dankbar sein. War es aber nie, weil ich einfach gedacht habe, ich habe halt einen guten Schlaf. Ich hatte mir damals aufgeschrieben, 3 Punkte, für die ich dankbar sein kann. Die möchte ich hier an der Stelle einfach mal vorstellen. Ich bin einmal dankbar für meine Frau, dass ich Zeit mit den Münstersitz verbringen kann und für meine Arbeitsstelle. Das sind Sachen, die sind mir wichtig, die sind, finde ich, auch nicht selbstverständlich. Aber ich habe ehrlich gesagt dabei vergessen, dass ich auch für dieses Alltägliche dankbar sein kann. Und die Yvonne hatte gesagt, ja, es gibt dann immer so Momente, was für ein Rotzwetter draußen. Aber eigentlich darf man doch auch dankbar sein dafür, dass es regnet. Ich weiß gar nicht, Günther, in den letzten Jahren sind wir, glaube ich, immer irgendwo an die Quelle gefahren, haben Wassertanks voll gemacht, um die Blumen zu gießen, weil es eben nicht geregnet hat. Also wir können doch froh sein, dass wir auch mal so ein Süffwetter haben. Ja, dann hat man eben, dann fällt es einem auch leider, sich mal leichter auf die Couch zu legen. Ja, warum denn nicht? Der Herr lässt die Sonne aufgehen, er gibt Luft zum Atmen, er sorgt dafür, dass Früchte wachsen und das Leben gedeiht. Wie aber können wir als Christen Gutes tun? Und ich habe mal 4 Punkte aufgeschrieben, über die ich mit euch nachdenken möchte, wie wir als Christen konkret Gutes tun können. Der erste Punkt, durch Gutes tun Gott ehren. Und hierzu möchte ich lesen aus 1. Petrus 2, Vers 12. Ich werfe es an die Wand. Und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Ich finde den Vers jetzt ein bisschen schwierig. Ich möchte es gerne nochmal lesen, wenn ich es denn finde, aus meiner Schlachterübersetzung. Und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Es gibt Menschen, die mögen keine Christen. Und die reden immer schlecht über sie. Das habe ich auch noch vor nicht allzu langer Zeit mitgekriegt, als ich mit meinem Lieblingsarbeitskollege einen Kaffee getrunken hatte. Und dann hatte ich gesagt, ich gehöre zu so einem solchen Verein. Ja, seitdem ist er jetzt ein bisschen ruhiger geworden, wir verstehen uns immer noch ganz gut. Aber es ist tatsächlich so, es gibt einfach Leute, die mögen keine Christen und dann hat man auch Angst, ja, dieses Wort ist jetzt ein bisschen negativ behaftet, aber sich dann auch als Christ zu outen. Und umso wichtiger ist es für uns als Kinder Gottes, dass wir nicht durch negatives Verhalten Wasser auf die Mühlen solcher Leute gießen, sondern das Gegenteil sollte der Fall sein. Petrus macht hier deutlich, dass dies nicht ohne Ergebnis bleiben wird, denn es kommt der Tag, an dem Gott in das Leben jedes einzelnen Menschen hineinsprechen wird. Und dann werden selbst die, die vorher den Christen gegenüber negativ gestellt oder eingestellt waren, anerkennen, dass es im Umfeld Jesusgläubige Leute gab, die sie durch ihr vorbildliches Verhalten und durch Nächstenliebe beeindruckt haben. Und dafür werden sie dann Gott die Ehre geben. Durch Gutes tun Gott ehren. Wie kann man das in einem christlich negativen Umfeld, beispielsweise in Schule, Beruf, in der Familie, durch vorbildliches Verhalten positiv auffallen? Wie funktioniert das? Wie kann das ganz praktisch ja, vonstatten gehen. Habt ihr da Ideen? Wie kann ich als Christ in einem christlich negativen Umfeld positiv auffallen? Freundlich sein. Dass man sich auf uns verlassen kann. Hilfsbereitschaft. Gastfreundschaft. Aussprache achten. Ganz schwierig, aber ja. Aktiv zuhören. Ich habe mir noch so ein ganz praktisch, ich habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben, die waren alle schon genannt. Ich habe mir noch einen Punkt aufgeschrieben. Zum Beispiel beim Aufräumen mithelfen, wenn alle anderen schon weg sind. Ich habe ab und zu immer mal so das schlechte Gewissen, wenn wir dann im Teamtreff oder besser gesagt in der Jungsche an der Stelle, dann denke ich mir, da sind so viele Mitarbeiter, kann ich ja schon mal verschwinden. Ja, ab und zu plagt mich dann tatsächlich doch das schlechte Gewissen. Jetzt ist das natürlich in einem christlichen Umfeld, aber beispielsweise, wenn man irgendwo anders ist, auf einer Jubiläumsfeier und dann sind die Leute weg und dann hilft man auch, dann kann man auch ganz praktisch, so dass das andere sehen, positiv auffallen und dann eben auch freundlich sein, auf seine Aussprache achten, vielleicht nicht dann über die Leute herziehen, die schon früher gegangen sind. Durch Gutes tun, Gott ehren. So kann man das machen. Der zweite Punkt, durch Gutes Kritiker überzeugen, durch Gutes tun Kritiker überzeugen. Und hier möchte ich lesen 1. Petrus 2, Vers 12. 15, sorry. Stimmt. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenden der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Für manche Menschen ist es das beste Argument nicht überzeugend genug. Man kann noch so gut argumentieren, aber irgendwie sagt man dann immer alles Blödsinn. Und das, obwohl die Leute, die so kritisch sind, irgendwie gar nicht viel Ahnung von Jesus und der Bibel haben. Aber sie lassen kein gutes Haar daran. Gottes Wille ist es nicht, dass wir diese Leute intellektuell bekehren, mal abgesehen davon, dass es auch überhaupt nicht funktionieren würde, sondern Gottes Wille ist, dass wir ihren Unverstand durch Gutes tun zum Schweigen bringen. So heißt es in dem Vers. Meine klassische Frage, die ich im Teamtreff dann immer wieder gestellt habe, wie kann das Ganze praktisch aussehen? Was können wir ganz praktisch tun, solche Kritiker durch Gutes tun zum Schweigen zu bringen. Diese Kritiker, die eben sagen, es gibt keinen Gott, das Universum hat sich in Jahrmillionen, Jahrmilliarden Jahren selbst entwickelt oder die Bibel ist falsch überliefert worden, die Wunder in der Bibel sind nur Beispielgeschichten. Was kann man praktisch machen, um solche Kritiker durch Gutes tun zum Schweigen zu bringen? Was denkt ihr? Habt ihr Ideen?
Du hast eben gesagt, wir sollen uns praktisch nicht so verhalten, wie das der Normalzustand ist. Es kommt natürlich bei jedem vor, dass er kritisiert wird, auch wegen seinem Christentum. Aber wie gehe ich dann mit dieser Kritik um? Mache ich zu und sage, das bringt sowieso nichts? Oder bleibe ich in Anführungsstrichen an dieser Sache und bemühe mich weiter.
Ja, aber was heißt das jetzt praktisch? Ich war im Teamtreff, muss ich ganz ehrlich sagen, ziemlich verstört darüber, als ich dann auch diese Fragen im Rahmen einer Bibelarbeit gestellt habe, dann hieß es, man muss für unseren Nächsten beten und dann wurde ganz, ganz viel kananäisch gesprochen, wo ich gedacht habe, hä, was meinst du jetzt eigentlich? Und da habe ich auch immer wieder gefragt, ja, was heißt das denn praktisch? Praktisch. Nicht dieses, ja, lasst uns beten. Ganz ehrlich, das setze ich voraus. Aber was können wir praktisch tun, dass der Nächste das auch sieht?
Wie
Zum Beispiel? Ja, ja, genau. Zeit opfern. Und wie machst du das?
Indem ich mit ihm rede.
Ja, wann denn?
Zum Beispiel einladen zum Essen.
Einladen zum Essen. Genau. Richtig. Ganz praktisch. Richtig. Ich habe mir Sachen aufgeschrieben, zum Beispiel den Betreffenden, wenn es denn so sein sollte, im Krankenhaus besuchen, wenn er einen Unfall hatte, oder jemanden etwas zum Geburtstag schenken, worüber er sich freut, hingehen, ihm schenken, dann ist er erstmal ganz überrascht und dann kann man auch ins Gespräch kommen. Oder, was eben schon von Gisela gesagt wurde, Hilfe anbieten, wenn praktische Arbeit zu erledigen ist. Vielleicht auch gerade, wenn man denkt, das kann der ohne Probleme selbst machen, der ist sich irgendwie nur zu fein dazu. Völlig egal, einfach hingehen, diese dreckige Arbeit machen, dann ist er erstmal überrascht, man hat Zeit und man kann ins Gespräch kommen. Dritten Punkt, durch gutes Tun ablehnende Menschen gewinnen. Und hierzu möchte ich lesen 1. Petrus 3, den Vers 1 und den Vers 6. Ebenso ihr Frauen ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frau gewonnen werden. Vers 6. Wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Petrus wendet sich hier diesen Versen an Frauen, die zum Glauben gekommen sind, aber deren Männer noch ungläubig sind. Das kann durchaus zu Spannungen führen und zu Konflikten. Und mit seinem Hinweis will er sich öffentlich davor bewahren, ihre Männer mit so viel frommen Worten in den Ohren zu liegen, natürlich letztlich um die, ich sag mal, zu bekehren. Aber dann machen die Männer irgendwann zu, weil sie es einfach nicht mehr hören können. Das ist einfach so. Also ich als Mann kann das durchaus bestätigen. Ja. Stattdessen betont Petrus aber, und das ist das Beispiel, durch Jesus verändertes Leben eine gewinnende Kraft hat. Ziel ist es, dass der Mann in Staunen über seine Frau kommt und fragt, wie kommt diese bemerkenswerte Veränderung im Leben meiner Frau zustande? Dass dann der Mann ins Nachdenken kommt und fragt sich und sich fragt, was steckt denn eigentlich dahinter? Der konkrete Textgegenstand in diesen Versen, wie Frauen ihre Männer gewinnen können, hat in seiner Aussage prinzipiellen Charakter. Man kann es genauso gut umdrehen und sagen, dass der gläubige Mann seine ungläubige Frau gewinnen kann. Oder man könnte auch das ganz allgemein sehen und sagen, dass es eine Beziehung unter guten Freunden ist. Weil das kommt ja auch immer wieder mal vor, Klassenkameraden, Arbeitskollegen, der eine ist Christ, der andere ist kein Christ. Und da stellt sich dann auch die Frage, wie kann man sich einem Menschen gegenüber gewinnend verhalten, den man mag, mit dem man aber auch schon mal Konflikte hatte. Gerade im Hinblick auf diesen Vers, der eine ist Christ und der andere ist kein Christ. Habt ihr da Ideen? Wie kann man sich einem Menschen gegenüber gewinnend verhalten, den man mag, mit dem man aber auch schon mal Konflikte hat? Sich entschuldigen, wenn man einen Fehler gemacht hat. Den untersten Weg gehen. Weitere Gedanken.
Dass man gegenüber doch freundlich begegnet, dass man die Liebe auch begegnet, die man
Und in Liebe begegnen, wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, ich kann ja auch da vorbeilaufen, grinsen und innerlich denken, was für ein Sack. Ich habe mir, um diesen Erstkontakt, sage ich mal, hinzubekommen, damit man auch mal die Zeit hat, vielleicht auch Gespräche zu führen und das Ganze positiv gestaltet ist, aufgeschrieben, vielleicht einen guten Freund zum Geburtstag ein Geschenk machen mit vielleicht einer persönlichen Mutmachkarte oder jemanden zum Kochen oder zum Lieblingsessen einladen, vielleicht sogar noch selbst kochen, eine Art von Wertschätzung zeigen. Oder vielleicht, wenn man Eltern hat, die keine Christen sind, zu sagen, hier, weißt du was, ich übernehme dieses Mal das Rasenmähen. Und die sich vielleicht dann auch fragen, was ist denn mit dem auf einmal los? Den vierten Punkt. Durch gutes Tun auffallen. Und hierzu möchte ich Verse lesen aus 1. Petrus 3, 8 bis 13. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zungen und Lippen von Bösem zurück, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er sucht Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das ihr Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Und wer wird euch Böses tun, wenn ihr Nachahmer des guten Wortes seid? Ich glaube, in diesen Versen fasst Jesus zusammen, egal in welchem gesellschaftlichen Stand wir sind, jeder einzelne von uns, und was für eine Situation wir sind, entscheidend für verändertes Verhalten ist eine veränderte Gesinnung. Nämlich die Gesinnung zum Guten. Anstatt Böses mit Bösen zu vergelten, sollten wir andere Menschen segnen. Und ich habe gelesen, dass das griechische Wort für segnen eulogia ist. Ob das jetzt so richtig ausgesprochen wird, keine Ahnung. Aber das bedeutet übersetzt gute Worte reden. Und Petrus betont sogar in Vers 9, das ist unsere Berufung. Das sollen wir tun. Er möchte, dass wir Bekenner für das Gute werden. Und wenn wir Bekenner des Guten sein sollen, dann haben wir auch eine Verantwortung, jeder einzelne von uns. Und zwar eine Verantwortung für unseren Nächsten, für unsere Stadt, für unseren Ort. Und hier stellt sich dann die Frage durch gutes Auffallen, wie können wir als Gemeinde hier konkret positiv auffallen? Wie können wir uns nützlich machen? Wer braucht Hilfe? Was denkt ihr? Habt ihr Ideen? Was können wir ganz konkret tun? Wie können wir als Gemeinde ganz konkret im Ort positiv auffallen? Ja, das wird ja. Das ist, ja. Glaube ich auch, sehr gut.
Es gab im letzten Jahr mal diese Aktion, wo dieser Spielplatz da oben im ehemaligen Neubaugebiet, jetzt ist es ja auch kein Neubaugebiet mehr, gesäubert werden sollte. Es war gerade so zum Anfang an dieser Zeit, als ich aus diesem Schichtdienst raus bin, hatte jetzt endlich mal ein freies Wochenende und konnte mal machen, was man wollte. Jetzt mussten wir schon wieder da hoch und mussten irgendwie. Also das war. Das Ganze von der Arbeit her hat mir den Montagmorgen wehgetan. Aber ich will mal ganz ehrlich sagen, diese Gespräche, die ich dort geführt habe, mit Leuten, die im Christsein überhaupt nichts zu tun haben, und das Zeugnis, was ich da teilweise geben konnte, hat auch noch Nachwirkungen gehabt. Ich bin, das ist noch gar nicht so lange her, jetzt im Geschäft nochmal daraufhin angesprochen worden. Also wie gesagt, auch wenn uns das vielleicht nicht immer so passt, wir können schon als Christen Zeichen setzen.
Und hier will ich mal ein positives Beispiel auch bringen. Conny hat eben eins gebracht. Bei der diesjährigen Grenzgangwanderung waren Julia und ich anschließend noch im Feuerwehrgerätehaus, haben Erbsensuppe gegessen und eine Wurst, saßen an einem Tisch, wo dann irgendwelche andere Leute dazu kamen. Die haben mich dann erstmal vorgestellt als die reichsten von Bischoffen. Jawohl, mag auch so sein. Und dann haben die mich gefragt, wer ich denn überhaupt bin. Da habe ich meinen Namen gesagt, konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Julia, ich glaube, du kannst da auch nicht, obwohl du in derselben Straße wohnst, und das schon viele Jahre. Und dann haben wir gesagt, ja, ich bin der Schwiegersohn von der Irmi Schmidt. Ach, Irmi, Irmi, was die über dich erzählt haben. Nur Positives. Das ist unglaublich gewesen. Ja, das darf man auch mal sagen, positiv auffallen. Ja. Als Gemeinde, ich bin sicher, hätte ich gesagt, ich bin der junge Schwiegersohn von der Gisela, hätten die genauso geschwärmt. Also das war schon echt schön, das hat mich irgendwie gefreut. Julian, ich habe noch im Anschluss noch darüber gesprochen, das ist doch total toll, wenn man eine positive Rückmeldung auch in den Ort gibt. Wir haben jetzt ein paar Beispiele gehört, auch das mit dem vielleicht helfen, sauber machen, umbauen, keine Ahnung. Ich habe mir 3 Punkte aufgeschrieben, auch hierzu Aktion sauberes Dorf, wenn es hier sowas gibt. Vielleicht teilnehmen, vielleicht nicht nur Einzelne, sondern dass man vielleicht wirklich mal sagt, hier, da gehen wir als Gemeinde hin. Die werden gucken, das glaubt ihr nicht. Vor allem, wenn die da, das wird Dorfthema sein. Oder ganz einfache Dinge, Leute im Supermarkt schweren Kisten zum Auto tragen. Oder vielleicht, wenn ihr im Urlaub seid und steht an einem Kofferband und ihr habt eure schon, bleibt noch ein paar Minuten länger, weil Nevert, die ist ein älterer Leut, bleibt stehen, bis der Koffer kommt und hebt den runter. Oder eben für ältere Leute, die vielleicht nicht mehr können, Besorgung erledigen. Und ich weiß, das wird bei uns in der Gemeinde auch gemacht. Das ist super. Ich will kurz zusammenfassen, die 4 Punkte. Durch gutes Tun Gott ehren. Lasst uns darauf achten, wie wir uns verhalten. Wir sollen uns nicht negativ verhalten und dadurch Wasser auf die Mühlen unserer Kritiker gießen. Lasst uns auffallen durch positive Dinge. Durch gutes Tun Kritiker überzeugen. Intellektuelles Bekehren macht keinen Sinn. Lasst uns durch gutes Tun überzeugen. Durch gutes Tun ablehnende Menschen gewinnen. Zu viel frommes Gerede kann ins Negative umschlagen. Lasst uns durch unsere Taten ablehnende Menschen zum Staunen bringen. Und zuletzt, durch gutes Tun auffallen, lasst uns Bekenner für das Gute werden und durch gute Taten auffallen.